Das Allegretto aus dem Streichquartett Nummer 3 in S-Moll von Peter Tschaikowski. Hier allerdings in einer Fassung für Streichorchester, gespielt von der Camerata Bern. Die Camerata Bern ist ein 14-köpfiges Ensemble aus Spitzenmusikern, die alle auch solistisch auftreten. Hier aber zeigen sie ihr Können im Kollektiv. Und mit diesem Konzept ist das schon vor mehr als 50 Jahren gegründete Ensemble überaus erfolgreich. Das Kollektiv, es hat seinen ganz eigenen Reiz und seine ganz eigenen Stärken. Nicht nur in der Musik, auch in der Wirtschaft und im Privaten gewinnen kollektive und solidarische Strukturen immer mehr an Bedeutung. Von Nachbarschaftsnetzwerken und Mehrgenerationenhäusern bis hin zur Sharing Economy. Ist das ein gesamtgesellschaftliches Phänomen? Wird der lange gepflegte Kult des Individualismus abgelöst durch einen neuen Kollektivismus? Und wenn ja, woher kommt dieser fundamentale Wandel und was hat er für Folgen? Mit diesen Fragen hat sich die Frankfurter Zukunftsforscherin Kirsten Brühl intensiv beschäftigt. Sie ist Mitherausgeberin der Trendstudie Die neue Wir-Kultur. Darin hat sie versucht zu ergründen, ob und wenn ja, wie Gemeinschaft zum treibenden Faktor einer künftigen Wirtschaft und Gesellschaft wird. Und ich freue mich jetzt sehr, mit ihr darüber zu sprechen. Guten Morgen, Frau Brühl.
Guten Morgen.
Frau Brühl, hat sich denn der Individualismus überlebt?
Ganz so kann man das nicht sagen. Das Ich und das Wir sind ja keine Gegensätze, die abwechselnd erscheinen, sondern die konstituieren sich immer wieder neu im Verhältnis zueinander. Aber wir müssen sagen, über lange Jahre haben wir beim Zukunftsinstitut tatsächlich einen Megatrend Individualisierung beobachtet. Und es gibt so einige Phänomene da draußen in Wirtschaft und Gesellschaft, die lassen sich mit der Brille des Individualismus nicht mehr wirklich sehen. Weil wir haben zum Beispiel gesehen, da gibt es Kleiderbörsen wie den Kleiderkreisel. Es gibt, wie gesagt, die neuen Nachbarschaftsnetze. Es gibt Äcker, die gemeinsam von jungen Leuten bewirtschaftet werden. Es gibt Reparaturcafés, in denen man sich trifft. Also eine Vielzahl an vielen, vielen kleinen Wir-Initiativen. Und das ist wichtig, die selbst organisiert sind und ganz eigenverantwortlich auf die Beine gestellt werden.
Mhm. Wäre das dann in Ihrem Sinne auch so eine Art Megatrend, der dann aber trotzdem dem anderen Megatrend so ein bisschen gegenübertritt und da auch alternatives Konzept anbietet?
Noch ist es kein Megatrend, würde ich sagen, aber so funktioniert diese Trendsystematik, dass es zu jedem großen Trend immer wieder einen Gegentrend sozusagen gibt, der sich langsam entwickelt und der irgendwann Überhand nimmt. Im Moment ist es so, dass ich die Wir-Kultur deutlich beobachte mit den Kollegen und dass sie an Fahrt gewinnt. Noch würde ich sagen, ein Megatrend im Sinne von Wirkkraft von 30 bis 50 Jahren und überall wirksam in Wirtschaft, Gesellschaft ist es noch nicht, aber es sind deutliche Anzeichen, dass er sich zu einem solchen entwickeln könnte.
Mhm. Was sind denn die Ursachen dafür, wenn Sie jetzt darüber geforscht haben? Was haben Sie denn gefunden? Warum passiert das?
Ich würde sagen, es gibt zwei wesentliche Komponenten dabei. Die eine liegt innen. Die Welt um uns herum ist irgendwie anders geworden, komplexer, anstrengender, in Teilen vielleicht auch bedrohlicher. Wir müssen uns deswegen anders auch organisieren, selbst nach neuen Lösungen suchen, was ausprobieren und nicht nur auf Politik, Gewerkschaften, Kirche oder soziale Träger warten. Viele Menschen haben offensichtlich die Idee, dass gemeinsam vieles einfacher gehen könnte, haben vielleicht sogar eine Sehnsucht nach neuen Formen des Austauschs und auch vielleicht der Solidarität. Und das spräche alles für ein neues Bedürfnis, also ein Motiv, was wirklich aus dem Innen kommt. Gleichzeitig haben wir natürlich im Außen ganz andere Instrumente. Wir können quasi ständig online und ständig vernetzt sein über Computer und das Smartphone. Und insofern haben wir zum ersten Mal auch die Chance, uns da anders zu organisieren, ohne viel Aufwand eigentlich ständig miteinander in Kontakt zu stehen, auch wenn wir uns gar nicht in der realen Welt unbedingt treffen.
Das wäre dieser zweite Aspekt, sowas wie Konnektivität als Voraussetzung für Kollektivität, also Vernetzung, dass das überhaupt passiert. Jetzt sind alle Nachbarn im globalen Dorf und deshalb hilft man sich?
Naja, alle ja nicht wirklich, das wissen wir. Das hat was mit dem Alter zu tun. Die Jüngeren sind da wesentlich offener, freier im Umgang mit den neuen Medien. Das wissen wir alle. In den sozialen Netzwerken sind eher die Jüngeren erstmal unterwegs als die Älteren. Da ändert sich auch viel. Die Plattformen, über die man in Kontakt steht, sind dann andere. Aber im Prinzip, ja, wir können, wenn wir wollen, uns als globales Dorf sehen. Und wir können das nutzen tatsächlich.
Das heißt so für Tauschbörsen zum Beispiel. Ich kann da gucken, wer hat eine Bohrmaschine und ich brauche mir keine eigene zu kaufen. Und dann geht das alles relativ schnell. Und so kriegt man natürlich auch auf einer ganz einfachen Ebene die Möglichkeit, Dinge zu teilen.
Absolut. Und das gilt nicht nur für Produkte. Das gilt auch zum Beispiel, wenn man miteinander lernen möchte oder sich sogar miteinander gemeinsam weiterentwickeln möchte. Im englischen Sprachraum passiert da ganz viel. Da gibt es zum Beispiel so eine Plattform, die heißt Super Better. Das sind Leute, die Depressionen haben oder denen es wirklich nicht besonders gut geht. Und die vernetzen sich dort und durchlaufen gemeinsam ein Programm, wo sie ihr Verhalten unter die Lupe nehmen, gucken, was können sie anders machen, was können sie besser machen in ihrem Leben. Also das geht weit über die, ich sag mal, recht pragmatische Idee des Tauschens hinaus und hat auch so Aspekte, wo man sich miteinander tatsächlich auch vernetzt.
Ja, allerdings gibt es ja offenbar ganz unterschiedliche Motivationen, auf kollektive Strukturen zu setzen. Von eher idealistischen Konzepten, wie wir es gerade auch besprochen haben, die auch ein bisschen nach vielleicht ein bisschen Wärme suchen oder nach ein bisschen anderer Nähe suchen, zu den berüchtigten Sharing Economy. Also was haben Sie denn darüber herausgefunden?
Das war für uns ein wesentlicher Antrieb, diese Studie zu machen, weil wir haben viele verschiedene Dinge, Phänomene gesehen. Dann sagten alle, ja, das sind neue Wir-Konstrukte, neue Wir-Formen, aber die unterscheiden sich sehr. Und dann haben wir geschaut, wie können wir die denn unterscheiden? Und dann gibt es natürlich ganz klassisch die sogenannten Werte-Wirs, also wo man auf Basis gemeinsamer Werte etwas neu machen will, etwas Besseres in die Welt bringen will, die Welt entwickeln will. Und dazu gehören zum Beispiel die typischen Ökodörfer, Mehrgenerationenhäuser und all das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben sie mal unter den Titel Lichtungen der Großzügigkeit gestellt in der Studie. Da geht es um diese Bücherschränke, öffentliche Kühlschränke, den Kleidertausch, Umsonstläden und ähnliche Phänomene, wo wirklich ein inneres Bedürfnis ist, zu teilen und andere teilhaben zu lassen.
Genau, und dann sprechen Sie eigentlich schon das an, was auch sehr handfest und konkret in Ihrer Studie zu sehen ist. Da gibt es so eine Landkarte des Wir und diese Lichtungen der Großzügigkeit und all diese, sagen wir mal, Wohlfühlaspekte aus der neuen Wir-Kultur, die sind da so in einem Bereich rechts oben, viel Vergemeinschaftung, viel Engagement. Dann gibt es eben aber links unten so eine Art Cluster, die bezeichnen Sie als die fruchtbaren Gärten des Teilens und Tauschens. Und da geht es um die Sharing Economy. Fruchtbar ist da im Sinne von kommerziell nutzbar, oder? Zu verstehen.
Das war uns wichtig herauszuarbeiten, dass es durchaus auch Wir-Plattformen gibt, wo es im Wesentlichen um Kommerz geht, der sich nur quasi in anderer Form zeigt. Am Anfang hatte man ja so eine Idee, dass die Sharing Economy nur gut ist und die Welt verändern wird. Das tut sie nur unter Umständen, weil es gibt durchaus auch die Möglichkeit, an temporären Wir-Konstrukten teilzunehmen, auf eine Plattform zu gehen, was zu tauschen, zu teilen. Aber da spielt dann immer Geld eine Rolle. Da findet man all diese Phänomene wie zum Beispiel Airbnb, Uber und all diese Dinge, auf die man am Anfang recht viel Hoffnung gesetzt hat, dass sie die Welt anders machen. Sie machen sie aber nicht wirklich anders. Man spricht da von der sogenannten Plattformökonomie und diese Unternehmen, die die Plattformen betreiben, das sind diejenigen, die davon profitieren und alle anderen natürlich auch. Aber es ist im Prinzip eine Optimierung schon vorhandener Lebenskonzepte, sage ich mal.
Mhm. Ja, aber diese Ambivalenz, die ist ja tatsächlich dem auch so eingeschrieben. Jeremy Rifkin, US-amerikanischer Soziologe, der hat gesagt, irgendwann überwinden wir bis 2050 den Kapitalismus über diesen Sharing-Gedanken auch. Ganz anders Philosophen wie Byung-Chul Han oder sowas, der sagt, der Kapitalismus, der vollendet sich erst, wenn dieses kommunistische Wir-Prinzip auf einmal als Ware verkauft wird. Also dass das Teilen auf einmal super kommerzialisiert wird. Ist das das Problem?
Das ist nicht das Problem. Und ich würde jetzt ganz sibyllinisch sagen, beides wird existieren in der Zukunft. Sowohl das kommerzielle Prinzip wie auch das andere Prinzip. Und ich glaube, das lässt sich auch schwer voraussagen, sondern da muss erstmal so ein bisschen Erfahrung damit gesammelt werden. Ne? Also so einer Online-Gemeinschaft in der einen oder anderen Weise beizutreten oder auch einer Offline-Gemeinschaft im Sinne von einem Ökodorf, das ist ja erstmal eine Erfahrung, die muss man machen. Und dann wird sich das Ganze weiterentwickeln. Wie gesagt, ich glaube, dass auch beides weiterhin existieren wird.
Mhm. Nochmal, um auf Ihre Karte zu kommen, die Landkarte des Wir. Da gibt es auch zwei schöne Flüsse, die da drin fließen. Und zwar der Fluss der gemeinsamen Kreativität und der Strom der Gesellschaftskritik. Die gehen so ein bisschen diagonal dadurch. Also gerade der Strom der Gesellschaftskritik, das wäre dann auch so eine andere Art, das Wir zu verstehen, oder?
Genau, die bezieht sich auf tatsächlich diese Werte wie es mit viel Engagement, mit viel Vergemeinschaftung, weil die entstehen ja aus der Idee, dass die Art, wie wir unser Leben im Moment jetzt gerade in großen Teilen organisieren, vielleicht noch verbesserungswürdig ist. Ne? Und das ist die Gesellschaftskritik, die da immanent drin ist. Muss man in diesem System leben? Können wir das nicht anders machen? Können wir nicht quasi den Überfluss, den wir haben, anderen zur Verfügung stellen? Können wir nicht andere Formen des gemeinsamen Lebens, des gemeinsamen Arbeitens auch, des gemeinsamen Wirtschaftens finden und sollten wir nicht da was ausprobieren? Das ist der Strom, der Kritik dabei ist.
Mhm. Ja, ein Phänomen, das ja ganz spannend ist, im Augenblick auch tatsächlich so ein bisschen was passiert, sind so diese Coworking-Quartiere, Vorbild Silicon Valley. Es arbeiten in einer losen Gemeinschaft oder leben und arbeiten Menschen zusammen, die irgendwie auch Wille zum Erfolg haben. Man weiß gar nicht so richtig, arbeitet man da oder hat man da Freizeit? Sind das Kollegen oder sind das Wettbewerber oder Freunde oder alles zusammen? Es ist eine ganz spezielle Art des Lebens, die sich da auch entwickelt, zum Beispiel in Hamburg oder Berlin.
Ja, und nicht nur dort, auch hier in Frankfurt, also auch in kleineren Städten gibt es das zunehmend. Und es sind halt Räume oder ganze Etagen oder manchmal auch ganze Häuser, in denen vor allem Freiberufler und Selbstständige unterwegs sind und da ihren Schreibtisch mieten. Aber das Wichtige daran ist, es geht nicht nur um den Raum, also es geht nicht nur um ein Zimmer oder einen Schreibtisch, sondern es geht darum, dass man da auch eine Lust entwickelt und auch ein Bedürfnis entwickelt, tatsächlich mit anderen die eigenen Gedanken zu teilen, weil das die einzige Möglichkeit ist, auf Dauer innovativ zu sein und zu bleiben.
Vielleicht nochmal zum Schluss zurück auf die Ausgangsfrage. Wie verändert denn diese neue Wirkultur oder diese neuen Wirkulturen vielleicht unsere Gesellschaft? Das ist ja für Sie als Zukunftsforscherin, glaube ich, das zentrale Thema.
Absolut. Und ich persönlich setze sehr viel Hoffnung in das, was ich da gerade sehe, was sich da gerade entwickelt. Denn deswegen habe ich auch diese Trendstudie geschrieben, weil das könnte der Same sein für eine spannende Weiterentwicklung im Sinne von, dass Menschen sich wieder trauen, was selbst zu organisieren, mit Eigenverantwortung reinzugehen, was auszuprobieren und wie gesagt neue Formen des Miteinander Lebens und Arbeitens zu finden. Und im Moment stellt sich mir das so dar wie so Trampelpfade, die gerade gelegt werden, die sich zu größeren Straßen ausbauen könnten. Und da werden sich eben neue Wirs und eine neue Wirkultur ausbilden, die nicht auf alte, traditionelle Formen setzt wie Gewerkschaften, Kirchen und so weiter, sondern die quasi von unten gesteuert sind, selbst organisiert und sehr bunt in ihrer Vielfalt dann eben auch.
Das Wir hat offenbar eine ganz große Kraft und wir können ja einfach mal lostrampeln und neue Trampelpfade aufmachen, die dann vielleicht auch zu richtigen Straßen und großen Wegen werden. Die Zukunftsforscherin Kirsten Brühl hat über die neue Wir-Kultur geforscht und das in einer ziemlich spannenden Landkarte des Wir auch systematisiert. Diese Landkarte des Wir, die haben wir übrigens auch auf unserer Matinee-Internetseite eingestellt für alle, die sich das mal genauer anschauen wollen. Frau Brühl, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Danke, Ihnen auch.